Ich möchte mich ganz schnell zuerst vorstellen zu meiner Person. Ich bin Mutter von 3 Kindern, Großmutter von 5 Großkindern. Ich habe Familientherapie in Amerika gelernt bei Murray Bowen. Ich bin eine sogenannte Bowenian. Und als das Tagungsthema herausgekommen ist, habe ich mich natürlich riesig gefreut. Denn das Drei-Generationen-Problem, also die psychische Krankheit aus dem Drei-Generationen-Problem oder der Situation zu betrachten, ist mein ständiges Handwerk, mein tägliches Leben, meine Faszination und meine Berufung. Jetzt schnell, ich habe als Thema gewählt die Pubertät oder Adoleszenz. Ich habe gehört, man unterscheidet da, Pubertät ist körperlich und Adoleszenz mental. Ich mache es nicht so unterschieden, aber ich verwende die beiden Worte. Die Pubertät ist eine ganz natürliche Krise. Die Geburt ist auch eine natürliche Krise und ich habe 20 Jahre lang Mütterberaterin supervidiert, um diese natürliche Krise gut aufzufangen. Und wir hören nachher noch etwas zu diesem Thema. Es ist ein Übergang vom Kindsein zum Erwachsenenwerden. Sie ist markiert durch, heute Morgen haben wir einen Vortrag gehört über Autonomie. Während der Pubertät wechselt das Kind langsam natürlich, und die Pubertät wird auch immer mehr verlängert, vom abhängigen Status von den Eltern zum autonomen Status eines Erwachsenen. Wenn wir das Video angeschaut haben, da waren die nebeneinander gesessen, das Kind hat irgendetwas zu essen gehabt, die Mutter hat es ihm weggenommen. Da würde ich sagen, sie hat ihm die Autonomie eingeschränkt. Und das passiert natürlich in der Pubertät, wird das dann noch viel schlimmer. Bei kleinen Kindern ist das nicht ganz so schlimm, es kommt darauf an, auf das Wesen der Kinder. Die Neuropsychologie und die Neurologie ist heute in großer Mode und man weiß heutzutage, dass das Gehirn während der Pubertät umgebaut wird und eine ganz große Plastizität in sich hat. Das heißt, während der Pubertät kann sehr vieles schieflaufen. Wenn wir schauen, wann die psychischen Krankheiten auftreten, ist das auch die höchste Peak in der Pubertät. Und sämtliche Krankheiten können dort auftreten, Angst, Essstörungen, Zwangskrankheiten, Schizophrenie, manisch-depressiv, etc., etc. Also alle Krankheiten, die Sie kennen, können in der Pubertät ihren Beginn nehmen. Und dann wird es schwierig, dann kommen wir rein als Helfer. Ich mache jetzt aber noch mal schnell einen Exkurs in die Wissenschaft. In der Wissenschaft wurde immer diskutiert, auf Englisch sagt man Nature versus Nurture. Das heißt Natur, Genetik versus Umfeld. Und in der die Familientherapie, also zur Zeit der Familientherapie, und ich bin eine Schülerin von Bowen, und er war einer der ersten Familientherapeuten, da war das Pendel sehr auf der Seite des Nurture, also Umfeld. Jetzt hat das Pendel seit den 80er, 90er Jahren hat es wieder umgeschlagen zur Seite Nature. Und seit der genetische Satz, das menschliche Genom, entschlüsselt werden konnte, geht die Mode wahnsinnig in Richtung, dort muss Forschung betrieben werden. Wir haben heute vorher gesehen, das Gehirn kann beeinflusst werden, schon während der Schwangerschaft und natürlich in der frühkindlichen Phase durch das Umfeld, also durch die Mutter und das übrige Umfeld, aber, und das nennt man Epigenetik, aber mit dieser Beeinflussung in den Schwangerschaftsmonaten und in den ersten 3 Jahren hört die Epigenetik nicht auf. Die geht weiter. Und in der Pubertät findet ein ganz wichtiger, aus meiner Sicht wichtiger, epigenetischer Prozess statt über die Interaktion zwischen Kind und Umfeld. Was das Kind anbetrifft und seine genetischen Veranlagungen, habe ich mich sehr interessiert, schon seit 30 Jahren, für das ADHS. Früher hat man POS gesagt oder MBD, es hat immer wieder neue Namen bekommen. Wobei dabei wichtig ist, dass man unterteilt in ADHS, also mit Hyperkinese, wo die ganze Motorik dabei ist, und dann ADS, denn die sind impulsiv nach innen. Und ich würde es sogar so zusammensetzen, die ADHSler sind eher extravertierte Typen und die ADSler können in Richtung introvertierte Typen gehen. Muss nicht sein. Jetzt, wenn wir die Gen-Umfeld-Interaktion anschauen wollen und wie sie sich auswirken kann auf die genetische Performance, also dann den Phänotyp, dann kann die Erziehung der Eltern kann gut zum Genotyp des Kindes passen oder sie kann schlecht passen. Und wenn wir zum Beispiel ein überaktives, sehr exploratives Kind haben und die Mutter ist ängstlich und schränkt es ständig ein, dann holt sie es zurück, dann bindet sie es so zurück, dass die ganze Aktivität nach innen kommt. Und da, und das habe ich in meinem Buch beschrieben, ADHS und Schizophrenie, da kann es dann sogenannt zur emotionalen inneren Monsterwelle kommen, die das ganze System, also das kognitive System, das Hirn zum Zusammenbrechen lässt, mindestens auf der höheren kognitiven Ebene. Es kann auch eine andere Krankheit entstehen, zum Beispiel Delinquenz. Wenn man bei den Gefängnisinsassen nachschaut, dann sieht man, dass da überdurchschnittlich stark die ADHS-Kinder repräsentiert sind. Ich würde sagen, bei der Autismus-Spektrum-Disease oder Asperger, ich habe ein dickes Buch von einem Journalisten gelesen, da findet man eher die ADS-Kinder. Um das noch etwas wissenschaftlich zu untermauern, meine Erfahrungen stammen nur aus der Klinik, aus vielen Fällen. Ich sehe sie zum Teil über 20 Jahre. Ich habe manchmal 3 Generationen, dass ich schon die jüngere Generation dann wieder sehen kann, wenn die Kinder bekommen. Es gibt die sogenannte Cross-Disorder-Studie. Und in dieser Studie hat man herausgefunden, dass, und ich sage jetzt extra ADHS am Anfang, ADHS, man hat nicht unterteilt in ADS und ADHS, Schizophrenie, manisch-depressiv, schwere Depression und Autismus, alle den gleichen Genlokus haben, der verändert ist. Wobei das ADHS die größte Performance hat, also mit 30% ungefähr. Schizophrenie, manisch-depressiv, nur 25% und dann geht es noch runter. Und in dem Sinne sage ich ganz klar, das ADHS und ADS ist bis jetzt der einzig genetisch bestimmbare Persönlichkeitstyp, der sich dann auswirken kann, also der vulnerabel ist und sich als Vulnerabilität in der Interaktion mit dem Umfeld, wenn das Umfeld nicht dazu passt, dann zu verschiedenen Krankheitsbildern führen kann. Und aus diesem Grunde, weil so viele Krankheitsbilder während der Pubertät zum ersten Mal auftreten, ist für mich absolut wichtig und essentiell, dass man da die Eltern unterstützt, wenn sie ins Offside laufen, respektive das Kind eine psychische Krankheit entwickelt. Jetzt schwenke ich zurück zu unserer Berufswelt. Im Augenblick, und ich habe viele Teenager behandelt, obwohl ich Erwachsenenpsychiaterin bin, aber als Familientherapeutin darf ich das. Ich wurde zwar zum Teil kritisiert von den Kinderpsychiatern, das geht doch mich nichts an, aber ich habe ja immer Familien mit Kindern und die sind mir nicht gleich. Wenn ich Familien habe, wo der Erziehungsstil ganz schlecht zum Genotyp, also zum Persönlichkeitstyp des Kindes passt, dann muss ich da Korrekturen anbringen. Denn sonst läuft das Kind während der Pubertät ins Offside, sage ich jetzt. Aber wenn wir Psychiater mit unseren Diagnosen dann dazu kommen, dann höre ich immer wieder den Ausspruch, der Jugendliche hat noch keine Krankheitseinsicht. Und da stehen mir alle Haare zu Berg. Denn was verlange ich von diesem Jugendlichen? Ich verlange von ihm, dass er sich meinen Krankheitsbildern anpasst, meiner Vorstellung der Krankheit. Und wenn Sie die Filme gestern gesehen haben von der Frau Mentesana, mit der habe ich früher, vor 20 Jahren, viel zusammengearbeitet, dann hört man, wie die sagen, die 20-Jährige hat gesagt, die Diagnose hat mir gar nichts gebracht. Ich hätte viel lieber gehabt, man hätte mich genauer gefragt, was war denn da, was ist da passiert? Und das wäre die narrative Rekonstruktion, das ist das, was ich täglich mache. Und das würde denen besser helfen. Einer hat auch gesagt, es nimmt mich Wunder, was die Wissenschaft dazu sagt oder was sie da für Antworten auf diese Frage haben, wie läuft, also was für Interaktionen zwischen Umfeld und meiner Krankheit spielen eine Rolle. Also ich lege mein Hauptgewicht auf die Interaktion zwischen Umfeld und das kann nicht nur das elterliche Umfeld, das familiäre Umfeld sein, familiale Umfeld, das kann die Schule sein. Ich habe sehr viel mit Schulen zu tun, mit Lehrern, die überhaupt nicht umgehen können mit unseren schwierigen ADHS-Kindern. Und da braucht es dann oft viel Arbeit, um das Ganze wieder auf eine gute Bahn zu bringen. Ich habe keine Videos, aber ich habe ein paar kurze Geschichten. Und wenn ich sage Zusammenhang zwischen ADHS und psychischer Krankheit, ich sage, das ist eine Folgekrankheit, dann rede ich jetzt nur von ein paar Familien. Ich hatte einen Schizophrenie-Patienten, der unterdessen gestorben ist an MS. Zwei Geschwister von dem hatten noch eine Schizophrenie. Die älteste, die immer für die ganze Familie gesorgt hat, es waren 8 Kinder, die ist jetzt zu mir in Therapie gekommen und sie ist ganz klar eine Erwachsene mit ADHS. Etwas aus der Biografie, der Vater war ein uneheliches Kind, ein Verdingkind und sicher nicht sehr stark. Die Mutter war ständig depressiv. Mein Patient wollte nicht in die Schule gehen, weil er für die Mutter schauen musste. Denn die konnte er nicht alleine zu Hause lassen. Nur um etwas aus dieser Dynamik zu zeigen. Da bin ich natürlich zu spät gekommen. Also ich habe damals, als ich den Patienten hatte, er war schon voll mit der Diagnose Schizophrenie behaftet. Da konnte ich nicht mehr viel anrichten. Aber es ist interessant, ich begleite jetzt immer noch die ältere Schwester und die hilft anderen schwierigen Familien, bringt die auch zu mir in die Therapie. Also ich kann lernen aus dieser Familie und sie ist eine Demonstration. Eine andere Familie aus dem Kosovo, meine Patientin ist auch eine Schizophrenie-Patientin. Ihr Bruder hat auch eine Schizophrenie, lebt in Schweden. Die sind nach Hause gegangen, vor kurzem in den Sommerferien. Und vom Vater sagen sie, er ist jähzornig. Und wenn immer ich Jähzorn höre in der Biografie, dann denke ich, das tönt etwas nach ADHS, nach männlichem ADHS. Denn die Männer leben es viel mehr aus, die Kinder nehmen es mehr nach, die Mädchen nehmen es mehr nach rein. Da spielen auch die Hormone noch eine Rolle und das weibliche Gehirn, das männliche Gehirn. Und dann hat sie auf einmal gesagt, da sind die den Vater besuchen gegangen, der ist jetzt schon so alt, dass er nicht mehr so große Wirkung hat mit seinem Jähzorn. Er ist zwar immer noch schwierig, meine Patientin hat immer noch Angst vor ihm, aber etwas weniger, weil er jetzt so alt ist. Und da hat sie gesagt, eigentlich habe ich auch das Temperament von dem Vater. Aber ich behalte es nach innen. Und wir sind so streng erzogen worden vom Vater, so eingeschüchtert, dass wir das gar nicht ausleben durften. Und das ist da meine Theorie, die ich da quasi bestätigt fühle. Dann noch eine dritte Geschichte. Es gäbe natürlich noch viele zu erzählen. Das war eine Gymnasiastin, die war so im zweitletzten Jahr. Und die Familie hat mir gesagt, ja, wir sind alle ADHSler und wir haben ein ganz anderes Programm, wir sind Nachtmenschen und so weiter. Und die Mutter ist mit dieser Tochter gekommen und hat gesagt, um Hilfe gefragt. Weil das Kind während 2 Wochen nicht mehr in die Schule gegangen ist. Sie war hochintelligent, aber sie hat Schulverweigerung gemacht. Und was ich bei Schulverweigerung mache, letztens hatte ich eine türkische Tochter, die hat auch Schulverweigerung gemacht. Was ich da mache, ich verwende einen Elternteil, in der Regel den Vater, dass er mit dem Kind, da habe ich gesagt, er muss 2 Wochen lang mit ihm in die Schule gehen, jeden Morgen aufstehen, in die Schule bringen. Und dann darf er weggehen und das Kind darf wieder nach Hause gehen, wenn sie genug davon hat. Manchmal war der Unterricht langweilig und sie hat es nicht ausgehalten. Die Lehrer waren natürlich bass erstaunt und entsetzt, also absolut unpädagogisch, das macht man doch nicht, aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Das Kind ist, also die Jugendliche ist wieder in die Schule gegangen, sie hat ab und zu noch gefehlt, aber oder ist nach Hause gegangen, wenn sie es nicht ausgehalten hat. Sie ist als fast verzappelt, so unruhig war sie. Aber einmal gab es noch eine Krise im Lager. Da fand sie, dass die Lehrerin ungerecht war mit den anderen Kolleginnen. Und da hat sie sich wieder gewehrt und da gab es noch eine kleine Krise. Aber sie hat dann die Matur gemacht. Sie hat begonnen, Mathematik zu studieren und sie doktoriert jetzt. Das hätte auch anders gehen können. Man hätte da groß einfahren können, sie vielleicht hospitalisieren, solche habe ich auch. Und dann wäre dieses Schicksal ganz anders gelaufen. Und in dem Sinn, wir haben ja auch über Prävention gehört und wo man da überall ansetzen könnte, denke ich, es gibt noch so viele Möglichkeiten, präventiv anzusetzen. Ich sage jetzt ressourcenorientiert, das Umfeld stärken, dem Umfeld etwas beibringen, dass es besser umgehen kann mit den Teenagern. Denn die Teenager sind sehr schwierig, auch für uns Therapeuten. Und bei denen gilt so, wie fast bei niemand anderem, you never have a second chance to make a first impression. Also man kommt nicht an sie ran, wenn man es nicht von Anfang an gut macht mit ihnen. Und es geht nicht um Diagnose und nicht um, wie geht's dir, sondern man muss irgendwie den Kontakt mit ihnen finden und dann kann man sie haben. Und solche Teenager besuchen einen dann auch, stellen einem ihre Braut vor oder was auch immer. Also man kann sie gut begleiten. Und in dem Sinne ist mein Anliegen, dass ich Sie als Kliniker und falls es Forscher darunter hat, dass Sie viel mehr Fokus auf die also Persönlichkeitsumfeldinteraktion legen. Und nicht nur im Uterus, also nicht und nicht nur in den ersten 3 Jahren, sondern während der ganzen Entwicklungsphase und danach. Und vielleicht noch etwas zur Pubertät. Die Pubertät ist ja die Schwelle zum erwachsenen, autonomen Leben. Und wir haben alle etwas an uns, das noch nicht ganz erwachsen ist. Bowen nannte das Unresolved Attachment. Und die erwachsenen Patienten, die agieren oder leben Teile ihrer Pubertät häufig noch an uns aus, an uns erwachsenen Therapeuten. Und da müssen wir stark genug sein, das auszuhalten. Es hilft ihnen, weitere Schritte zum Erwachsenwerden machen. Und da dürfen wir nicht mit Erziehung reinkommen, im Sinn von falsch und richtig. Und den Leitspruch, den ich sage in der Pubertät, Jasper Juhl sagt das schon bei den kleinen Kindern, man darf nicht mehr erziehen, man muss nur noch Beziehung pflegen und man muss sich auseinandersetzen. Und zwar authentisch auseinandersetzen mit den Jugendlichen und mit unseren Erwachsenen, die sich zum Teil wie pubertierende Jugendliche benehmen. Ich habe einige davon. Mit denen muss man sich authentisch auseinandersetzen. Und das wäre das, was auch gesagt wurde im Vortrag von Hoff, auf Augenhöhe, ohne jegliche kritische, beurteilende ordnende, kritisierende, von oben herab Haltung. Also wir dürfen keine autoritäre Haltung haben, es muss auf Augenhöhe sein. Das wäre so mein Anliegen. Ich hoffe, Sie können etwas davon mitnehmen.
Grab. gerade eine unmittelbare Frage oder Kommentar.
Oder kann schwierig sein. Jetzt, wenn Sie so eine introvertierte Mutter und ein extrovertiertes Kind haben, ne? Also, das kann ja auch was sehr, sehr Gesundes sein, dass die sich gegenseitig ein bisschen die Spitzen legen. Und dass jeder sozusagen in seiner Persönlichkeit ist ja geprägt aus seiner eigenen Biografie, das ist ja klar. Das heißt, sozusagen die Veränderung der auch pubertierenden Mutter ist ja gar nicht so ganz einfach.
Nein.
Ja. Ich würde sagen, es gibt vielleicht auch einen Moment in dieser Nichtpassung, die ganz gesund ist, gerade bei so einem ADHS.
Ja, also da würde ich das Wort Ergänzung nehmen. Also die ergänzen sich gut. Und das kann sehr hilfreich sein. Das passt aber dann wieder für mich. Also Passung heißt nicht gleich sein, sondern Passung heißt, es kann gut miteinander kommunizieren. Wenn wir zwei ADHSler haben, der Vater ist eines, die Mutter auch, und der Sohn, dann gibt's Krieg und da geht alles auseinander. Solche habe ich natürlich auch. Da fliegt dann alles auseinander. Da wäre es sehr hilfreich, wenn man so jemand Introvertiertes hätte, der langsamer ist, ruhig, überlegt. Das wäre Ergänzung.
Ich möchte gerne dann mal Cyril und dann haben wir am Schluss noch mal Zeit für ein paar Fragen. Dann habe ich es zeitlich besser.